Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Happy New Year. Also dieses Jahr beginnt mit einem politischen Super-GAU. 95 Tage ist verhandelt worden und am Ende stellt sich die Chefin der NEOS hin und sagt, das war nichts. Wir lassen es bleiben, wir steigen aus. Die Sachlage war so, dass Mut und Vertrauen komplett gefehlt haben. Man fand keine gemeinsame Lösungen im Budgetstreit nicht und bei allen anderen Fragen auch nicht. Die Frage eben bleibt ist, warum hat man da wirklich 95 Tage gebraucht, um diese Erkenntnis zu bringen? Also nichts geht mehr momentan, die Austro-Ampel ist Geschichte. Was passiert aber jetzt? Kommt jetzt eine Expertenregierung oder vielleicht sogar Neuwahlen? Gibt es ein Comeback der Grünen oder ein Comeback von Sebastian Kurz. Wir wissen es alles nicht. Es ist wie beim Lotto. Alles ist möglich. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute im Studio Hans Arsenovic.
Danke für den.
Er ist Grünpolitiker. Vielleicht kommt den Grünen in den nächsten Tagen, Wochen noch eine entscheidende Rolle zu. Grünpolitiker und Unternehmen. Und Richard Schmidt.
Danke für den Einladung.
Kritischer Journalist in Österreich mit einer Nähe zu der Freiheitlichen Partei. Und wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht. Herr Arsenovic, wie überrascht waren Sie, als Sie heute das Radio bzw. OE24 TV aufgedreht haben und dann das Statement von Meindl Reisinger gehört haben?
Ich sage etwas Überraschendes. Ich war null überrascht, ehrlich gesagt, gar nicht überrascht, weil ich kenne die NEOS schon seit ihrer Gründung, damals noch unter anderem Namen Phoenix, Matthias Strolz, seine Anfangstage. Und die NEOS haben sich gegründet. Die haben sich gegründet, um das Land zu reformieren, zu ändern, nämlich die großen Dinge im Land zu ändern. Also den Föderalismus, die Gesundheit, das Pensionssystem, die politische Landschaft, die Parteien und vor allem natürlich auch die Bildung. Und die Menschen, die NEOS gewählt haben und die auch aktiv bei den NEOS sind, sind natürlich genau Menschen, die genau deshalb hingehen, weil sie sowas ändern wollen. Ja? Und dann kommt heraus, dass man das eben nicht schafft, dass es unmöglich ist. Und ich bin mir auch sicher, dass das nichts durchzubringen in einer Mitgliederversammlung, die NEOS brauchen auch eine Mitgliederversammlung, bevor sie in eine Koalition gehen mit Zweidrittelmehrheit, dass das niemals durchgegangen ist. Und das weiß die Beate Meinl-Reisinger auch. Ja? Und bevor sie nichts liefert, lasst es lieber. Deswegen null Überraschung für mich.
Ja, ist es jetzt verantwortungslos, was Beate Meindl-Reisinger getan hat? Oder ist es strategisch richtig? Wie sehen Sie das, Herr Richard Schmidt?
Es war schon verantwortungslos, das zu beginnen. Da muss man ja schon sagen, die INEOS haben ja potente Finanziers im Hintergrund. Die sollten sich einmal überlegen, ob sie sich so ein Bodenpersonal leisten, das von derartiger Naivität strotzt, dass der Hund hier nicht wedelt, sondern der Schwanz mit dem Hund wedeln soll, nämlich die INEOS vorgeben, was ÖVP und SPÖ zu tun haben. Das grenzt ja schon an grandioser Naivität, wenn ich da in solche Verhandlungen gehe, mir ein Zukunftsministerium wünsche, mir das Finanzministerium wünsche, was nie eine Regierungspartei je hergeben wird, weil das gestalterische Nonplusultra ist. Also man muss schon sagen, das war ab dem ersten Tag zum Scheitern verurteilt. Jeder hat es gewusst. Man hat den Bundespräsidenten sehr stark kritisiert, dass man das überhaupt in diese Richtung beginnt. Jetzt haben wir 96 Tage und ich sage es ganz bewusst, ein bisschen derb, verkackt, ja, 96 Tage ist nichts passiert in einem Land, in dem wir jede Woche von neuen Firmenpleiten hören, dramatische Arbeitslosigkeitszahlen haben, wir eine Migrationskrise nach wie vor haben, da wird beschönigend geredet, nur 30.000 sind gekommen, noch eh lieb, danke vielmals, 30.000 sind illegal über die Grenze gekommen, die sich dann nächstes Jahr dann am Weihnachtsmarkt dann in die Luft jagen. Na super, alles gut, ja, 30.000 potenzielle Menschen sind zu uns gekommen, die hier jetzt da tatsächlich wieder zu versorgen sind. Und diese Regierung hat 96 Tage nichts gemacht, nichts, 300 Verhandler und dann kommen sie drauf, kurz vor dem 100. Tag, na, es geht eigentlich doch nicht. Das ist doch eine Lachnummer sondergleichen. Österreich schafft Regierungskrise ohne Regierung. Ja, das ist der Faktum.
Es heißt, das hat zumindest Christian Stocker, der Generalsekretär der ÖVP, gesagt, es seien die rückwärtsgewandten Kräfte innerhalb der SPÖ gewesen, die das ganze Rad zum Stocken gebracht haben. Wie interpretieren Sie diese Aussage, rückwärtsgewandte Kräfte, wer sind die? Sehen Sie das? Ist das Andreas Babler gewesen? War das die Löbelstraße, seine Berater? Wer sind rückwärtsgewandt innerhalb der SPÖ?
Also ich habe ja vor 5 Jahren selbst verhandelt, das Wirtschaftsthema mitverhandeln dürfen, damals türkis-grün, und wir waren auch sehr, sehr weit auseinander. Trotzdem, der große Unterschied damals war, es war uns bewusst, dass wir das wollen, und es war uns bewusst, dass es für die Republik notwendig ist, abseits von Parteiinteressen. In der SPÖ habe ich so den Eindruck gehabt, dass es da viele gibt, die das eigentlich gar nicht wollen, die sogar gegen ihren Parteiobmann agieren, die sich in ihre verbarrikadieren in ihren Meinungen, und in einer Koalitionsverhandlung ist der Kompromiss ein ganz wichtiges Instrument. Und wenn ich nicht bereit bin, das einzugehen, und wenn ich sage, das ist meine Linie und die verlasse ich nicht, dann funktioniert das nicht. In dem Fall natürlich waren es die Gewerkschaftler, die gesagt haben, Pensionsreform kommt auf gar keinen Fall in Frage, in dem Wissen, dass das aber für NEOS zum Beispiel ganz wichtig ist. Und da hat es keinen Millimeter Bewegung gegeben. Und manchmal habe ich jetzt den Eindruck, dass einige in der SPÖ gar nicht so unglücklich sind, dass das jetzt nicht geklappt hat.
Ja, einen, der fällt uns ein, ist der Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann in Burgenland. Der steht vor einer Wahl. In 2 Wochen entscheidet das Burgenland. Und der hat eben gleich gesagt, ich habe damit gerechnet, dass das nichts wirkt, dass es ein Ausgeben wird. Er hat von Anfang an gemeint, eine Zuköln-Koalition ist zum Scheitern verurteilt. Er sagt aber noch etwas: Wer jetzt mit einer türkis-roten Regierung liebäugelt, mit einem Mandatüberhang, das wäre ein absoluter Schildbürgerstreich.
Ja. Ein ähnlicher Schildbürgerstreich wie die Koalitionsverhandlungen, die wir jetzt erlebt haben. Hans-Peter Doskozil ist ein gestandener Politiker, ich schätze ihn sehr. Er wird ja immer dann als rechts geframed, nur weil er das sagt, was die Leute halt wirklich bewegt und was er halt da in seinem Burgenland halt anders machen will. Und er ist ja nicht der einzige Landesfürst oder Landeshauptmann, wir haben ja noch einen, der das alles andere als brauchen kann, dass die SPÖ in einer Bundesregierung ist, die einen Schuldenberg, der von Schwarz-Grün hinterlassen ist, abarbeiten muss und denkbar schlecht wegkommen. Michael Ludwig will ja das auch nicht, der hat ja auch im Herbst dann die Wahl in Wien. Also besser, man ist in der Opposition, auch im Bund, und kann die Bundesregierung, die kommende, wenn wir irgendwann vielleicht auch noch eine kriegen, dann wirklich jeden Tag massiv kritisieren für das, was sie nicht zusammenbringt. Und deswegen, Hans-Peter Doskozil hat am 19. Jänner die Wahl. Also für den ist das ein Glücksfall, dass er da noch einmal ein Maserl gehabt hat, dass das nicht vor dem 19. Jänner fix war, dass eben die Türkisen mit der SPÖ zusammengehen in eine Bundesregierung. Ich glaube, da profitiert er oder kann er davon profitieren. Allerdings, die Gesamtsituation ist so, dass das wieder Rückenwind für die FPÖ ist. Also das ist ja klar, wenn man nicht zusammenbringt, also ÖVP, SPÖ, NEOS, dann muss es ja der FPÖ helfen. Und das sage nicht ich, weil ich vielleicht der FPÖ nähe habe. Ich habe nämlich keine FPÖ-Nähe, sondern ich sage es deswegen, weil das ja auf der Hand liegt. Das hilft dem Herbert Kickl mehr wie alles andere, wenn sich Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger als unfähig darstellen, keine Regierung zusammenzubringen.
Ja, es heißt, die Umfragen schauen momentan so aus, dass die FPÖ bereits bei 35% liegt. Andere Umfragen sagen, er ist bereits bei 37%. Aber jetzt noch einmal zurück zu den Koalitionsverhandlungen. Herr Senowitsch, Sie haben ja mitverhandelt vor jetzt 5 Jahren. Wie läuft das? Spürt man da nicht, dass da nichts mehr geht? Sagt nicht der eine zum anderen, die Untergruppe XY zur Nächsten, da können wir uns nicht einigen, muss man da wirklich 3 Monate lang den heißen Ball hin und her schieben?
Nein, also ich kann von unseren damaligen Verhandlungen erzählen. Erstens war der Wille von beiden Parteien es zu tun, ganz stark da. Man
also
hat gespürt, man hat,
Schwarz-Grün.
Ja, man hat auch gespürt, dass das jedem bewusst ist, dass man eine staatspolitische Verantwortung tragen muss und dass man sagt, man muss auch über Parteiinteressen hinweg verhandeln und muss auch Dinge in Kauf nehmen, die vielleicht sogar beim eigenen Klientel schlecht ankommen. Ja. Und das ist ja das, was ich im Nachhinein denke, wie oft wir von Rot und Neos kritisiert worden sind, als Grüne in der Regierung und schon bei den Verhandlungen, wo wir über unseren Schatten gesprungen sind und wo die gesagt haben, na, das ist aber jetzt kein grünes Kernthema, was ihr da macht, weil es notwendig war, weil der Kompromiss notwendig war. Und ich kann mich noch gut an die Verhandlungen erinnern, wo wir dann gegenseitig uns überlegt haben und gesagt, okay, ich verstehe diesen Punkt, der wird sehr schlecht bei einem Klientel durchkommen, aber man könnte es ja so oder so machen. Also da war der Wille da, eine Lösung zu finden und wir waren lösungsorientiert. Diesmal habe ich das Gefühl gehabt, das Gegenteil von lösungsorientiert war der Fall. Es war, jeder hat nur geschaut, was bringt das für meine Partei, was bringt das für die nächste Wahl und wenn man das nichts bringt, bin ich dagegen fertig. Und so kann das nicht funktionieren und deswegen ist das Ergebnis so, wie es jetzt ist.
Aber vielleicht kommen ja die Grünen noch einmal zum Zug.
Also jetzt sind einmal die anderen am Zug, weil wenn Schwarz-Rot nicht funktioniert, wie soll dann Schwarz-Rot-Grün funktionieren, jetzt unter uns gesagt. Also die zwei Parteien müssen sich einmal finden und ich sehe im Moment, sind sie ganz weit davon entfernt. Die erste Aussendung der ÖVP war gleich, die Roten sind schuld, die Roten sagen, die Schwarzen sind schuld. Und wenn da keine Bereitschaft von Schwarz und Rot ist, zusammenzuarbeiten, ist es egal, wer die dritte Person ist. Ich glaube auch, dass die NEOS das wirklich versucht haben, einen Kompromiss zu finden zwischen den zwei und kläglich gescheitert sind.
Ja, aber es gibt ja die Variante Rot, Grün, NEOS.
Darüber schon einmal nachgedacht?
Nein, also noch einmal, es sind jetzt andere am Zug. Ich glaube, wir werden jetzt die nächsten ein, zwei Tage Schuldzuweisungen von allen anderen Parteien hören, wer jetzt schuld ist und wer nicht. Intern geht es jetzt rund, ganz sicher, sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP ganz besonders rund. Beide Parteihauptmenschen sind in Frage gestellt, ganz sicher. Also die Personen in Frage stellen, werden jetzt lauter und es werden Alternativen nachgedacht. Und ich glaube, das muss man mal abwarten, wie die ihre Wunden lecken und was da rauskommt, damit es einen Neuanfang geben kann.
Ja, wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Vor allem, es gibt personelle Fragen. Herr Senowitsch hat das gerade angeschnitten. Wie fix sitzt eigentlich noch Karl Nehammer im Sattel bei der ÖVP? Wie stark sind die Kräfte innerhalb der SPÖ, dass man sagt, ne, Andreas Babler muss doch weg? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Nichts geht mehr, die Austria-Ampel ist ja Geschichte. Im ersten Teil dieser Sendung haben wir darüber gesprochen, warum es jetzt zu diesem Crash gekommen ist. Herr Senowitsch hat gemeint, ja, das wundert mich eigentlich nicht, weil die handelnden Personen haben bereits von Beginn an nicht wirklich zusammengepasst. Es waren ganz unterschiedliche Charaktere, die da am Werken waren. Herr Schmidt sagt, es vieles, was jetzt passiert ist in den vergangenen mehr als 90 Tagen, war eigentlich eine Scheinverhandlung und vor allem verantwortungslos von den handelnden Personen, dass man nicht schon früher eine Entscheidung gesucht hat, eine Entscheidung in Richtung Reißleine, oder?
Naja, ich war nie bei Koalitionsverhandlungen dabei, wie der Herr Asinovic, aber ich glaube, es gehört einmal ein Grundcommitment der drei Top-Verhandler, wir machen das. Ja? Und wenn die drei Chefs einmal sagen, wir machen das, dann werden die Unterläufer vielleicht dann auch einmal eher bereit sein, den einen oder anderen Kompromiss zu suchen. Ich habe das als Außenstehender, als Beobachter immer da vermisst in diesen 96, 95 Tagen, die wir da jetzt erlebt haben, dass man hier gemeinsam einmal essen gegangen wäre, Karl Nehammer und Andreas Babler, dass man mit Beate Meindl-Reisinger sich einmal gezeigt hat, wo man mal privat auf einen Café geht oder spazieren geht durch den Volksgarten, damit hier eine Stimmung auch einmal erzeugt wird, wir wollen das wirklich. Von dieser wir wollen das wirklich Stimmung war nichts zu sehen. Ja? Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Und da muss ich schon sagen, da trägt der Bundespräsident einen großen Teil der Verantwortung dafür. Er wollte das so. Ja? Er hat Herbert Kickl nicht den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben und hat das begründet, er gibt diesen Regierungsbildungsauftrag Karl Nehammer, damit es schneller geht. Ja? kann mich noch gut erinnern, damit es schneller geht. Jetzt haben wir 96 Tage verkackt, wie ich schon einmal gesagt habe. Und der Herr Bundespräsident soll sich mal überlegen, ob er überhaupt noch hier uns repräsentieren will oder ob er sich ins Privatleben zurückziehen will. So kann es ja nicht gehen. Er führt dieses Land in eine extreme Krise. Wir haben eine Regierungskrise ohne Regierung, das muss man jetzt erst einmal zusammenbringen. Und da sagt der Bundespräsident, na gut, dann probieren wir es doch nochmal anders. Oder wo ist er denn jetzt? Ich höre ihn nicht. Also überlegt er sich jetzt über das Wochenende, wie er aus dem Schlamassel wieder rauskommen will und sagt dann, na gut, dann geben wir es doch den Regierungsauftrag, vielleicht den Herrn Kickl. Also das ist doch verrückt. Also er müsste doch längst einmal so weit sein und sagen, ich habe mich getäuscht, ich habe mich geirrt, ich habe einen schweren Fehler gemacht und jetzt bitte macht's der Nächste, der es vielleicht besser kann.
Ja, das Schlagwort war, wir haben eine Regierungskrise, ohne dass wir überhaupt eine Regierung haben. Sie sehen also den Bundespräsidenten als mit einem der Hauptschuldigen an dem Desaster, mit dem wir konfrontiert werden. Sehen Sie das?
Nein, also ganz ehrlich, die Rolle des Bundespräsidenten wird da überbewertet.
Weil er hat sich ja genau reingebracht.
Er ist ein Demokrat und ein Demokrat steht hinter Mehrheiten und alles, was er versucht ist, Mehrheiten über 50% zu finden. So. Und wenn ihm die Parteichefs signalisieren, ich kann auf gar keinen Fall mit dem und der Babler will auf gar keinen Fall mit Kickl und der Nehammer will auf gar keinen Fall mit Kickl, alle anderen auch nicht, dann hätte es da keine Lösung gegeben. Und siehe, Nehammer hat ihm signalisiert, er möchte mit Babler und mit Beate Meinl-Reisinger und dann war es logisch, dass er diesen Auftrag gibt. Er muss ja schauen, dass es eine Mehrheit zustande kommt. Er ist ein Demokrat und Demokratie bedeutet über 50%.
Aber dann war das nicht ehrlich, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber dann war das nicht ehrlich von Beate Meinl-Reisinger, dass ich mit Karl Nehammer und Andreas Babler Koalition will. Weil da sind wir alle angeklungen.
Na, offenbar, ne? Also ich glaube, dass da die Näher schon ein bisschen naiv waren, weil eigentlich in der Kenntnis der ÖVP und der SPÖ, wie die ÖVP zum Föderalismus steht, zu den Bundesländern, wie die SPÖ zur Pensionsreform steht, war es ein bisschen naiv zu glauben, man bringt diese zwei Parteien, dass sie ihre Meinung ändern. Und das hätten wir eigentlich vorher wissen müssen, da gebe ich Ihnen recht. Ja, das war im Endeffekt vielleicht, wie sagt man da, man hat halt geglaubt, man schafft es und eigentlich hätte man vorher wissen müssen, dass da keine Chance besteht bei denen.
Darf ich noch zur Rolle des Bundespräsidenten sagen? Ja, weil das geht mir wirklich ziemlich am Keks, dass das jetzt so bagatellisiert wird, was der gemacht hat. Er hat sich als Megaplayer nach dem 29. September ins Rampenlicht gestellt und tatsächlich vor uns allen die Fäden gezogen, genau für diese Koalitionsverhandlungen. Und jetzt zu bestreiten, dass er da keine Rolle gespielt hat.
Aber der Bundespräsident hat sich doch bei den Koalitionsverhandlungen nicht eingemischt. Er war doch
nein,
in den Gesprächen dabei zwischen Nehammer, Babler und Beate Meinl-Reisinger.
Also dem Wahlgewinner, eine Nuance der Republik Österreich hat er gebrochen, also absichtlich bewusst, um hier Karl Nehammer als Zweitplatzierten mit den Regierungsverhandlungen zu beantworten.
Also gebe ich euch recht,
dann zu
die
sagen,
Diskussionen, die jetzt da sind, zu ersparen,
dafür,
hätte er das machen sollen und dann wäre halt nach 2-3 Wochen, hätten die anderen gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall mit Kickl und dann wären wir jetzt in derselben Situation gewesen.
Bitte.
Aber okay.
Lieber Herr Arsenovic, ich kann Ihnen Tweets von mir zeigen, wo ich am 30. September, glaube ich, noch geschrieben habe, das kann man nachlesen, dass es mit einem Marxisten und der ÖVP und den Neos nie funktionieren wird. Da braucht man kein Prophet sein, eine Baba Vanga oder sonst irgendwer. Das war doch klar, dass das nicht funktioniert. Da sind wir doch so weit auseinander.
Aber der ÖVP-Parteiobmann hat ihm signalisiert, dass er mit dem SPÖ-Parteiobmann und mit der Neos-Parteichefin gesprochen hat und dass sie eine Koalition bilden wollen und damit über 50% kommen. Und dann ist es ja logisch, dass ich als Bundespräsident sage, okay, wenn das die Mehrheit ist, dann macht es. Aber sie haben es ja nicht zusammengebracht. Aber da ist nicht er schuld, dass die das nicht zusammengebracht haben. Das ja. möchte ich schon
nein, dass er nicht zusammengebracht haben, ist er nicht schuld. Aber er ist eindeutig schuld, dass er nicht dem Wahlgewinner den Regierungsbildungsauftrag gegeben hat, sondern dem Zweitplatzierten. Und da ist er kläglich gescheitert. Das ist ein Riesenblamage.
Das heißt, Herr Schmidt meint eben, dass VDP parteipolitisch motiviert war. Also das, gut, er ist ein ehemaliger Grüner.
Also noch einmal Blödsinn. Parteimotiviert waren die Grünen bei den Verhandlungen dabei? Nein. Also noch einmal, er hat versucht, eine Mehrheit zu finden und hat in den Sondierungsgesprächen mit allen Parteivorsitzenden gesprochen und ihm wurde eindeutig signalisiert, dass es nur diese Möglichkeit gibt, weil keiner mit Kickl will. Okay. Und das ist jetzt nicht passiert, die haben es nicht geschafft, jetzt.
Aber man hätte Herbert Kickl zumindest probieren lassen können.
Ja, was wäre dann gewesen, nach zwei Wochen hätten Nehammer und Babler gesagt, wir wollen mit dem nicht und dann wären wir vor derselben Situation.
Oder es wäre
hätten wir jetzt noch zwei Wochen länger gebraucht.
Es gibt schon eine
Dynamik. Okay, was wäre wenn? Also im Nachhinein hätten wir uns die Diskussion erspart, hätte es gemacht. Ja,
aber es gibt schon eine Dynamik in den Verhandlungen, dann in den Gesprächen, dass man sehr wohl vielleicht von der ÖVP den
Retter. Sie haben vorhin was Richtiges gesagt und das unterschreibe ich zu 100%. Wenn die Chefs sich nicht einig sind, dass sie das wirklich wollen, dann funktioniert es nicht. Und niemand von denen war sich einig. Und Kickl und Nehammer waren sich wirklich nicht einig, dass die das wollen. Und es hätte nicht funktioniert. Weil wenn der Kopf nicht will, dann nutzt das alles nichts.
Ja, aber offensichtlich sind sich jetzt Nehammer und Babler auch nicht einig. Anders ist diese Aussendung von
General
Stocker nicht zu erklären, dass man eben sagt, die rückwärtsgewandten Kräfte innerhalb der Sozialdemokratie.
Die SPÖ hat schon geantwortet und hat der ÖVP die Schuld gegeben.
Genau, ja, also momentan ist sowohl Chaos bei der ÖVP, Chaos bei der SPÖ. Der Einzige, der fix im Sattel sitzt offensichtlich, ist der Herbert Kickl. Werner Kogler, Ihr grüner Parteichef, ist noch im Silvesterurlaub oder ist er schon zurück?
Noch einmal, am Zug sind jetzt andere, nicht die Grünen. Und ich sage es noch einmal, die Grünen waren immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, staatsmännische Verantwortung zu nehmen, auch in Kauf zu nehmen, dass es ihnen als Partei sogar schadet. Ja, das muss man schon sagen. Wir waren die Einzigen, die nicht geschaut haben, was heißt das für unsere Wählerinnen. Wir haben auch Wählerinnen verloren, weil wir auch Entscheidungen in Krisen getroffen haben, wo wir gewusst haben, die sind notwendig, auch wenn es vielleicht nicht alle sehen. Und ich finde das wichtig und wir brauchen mehr solche Menschen, die jetzt in einer Situation, wo es wirklich, wirklich nicht so gut steht um dieses Land, brauchen wir Menschen, die über ihren Schatten springen, nicht auf Parteipolitik schielen, nicht auf die nächste Wahl schielen, sondern sagen, jetzt ist es wichtig, was ist das Beste für das Land? Und solche Menschen brauchen wir. Das sehe ich heute im Moment nicht.
Ja, aber die starken Chefs bzw. Chefinnen, Herr Senowitsch, sieht die nicht? Sehen Sie diese starken Persönlichkeiten, die jetzt innerhalb der ÖVP am Tisch hauen und sagen, mit dem Karl Nehammer funktioniert das nicht? Wäre dieser neue Chef dort vielleicht ein Sebastian Kurz?
Möglicherweise, möglicherweise. Also wir sind uns da total einig, dass es mit dieser Aufstellung an Chefs nicht funktioniert. Und da muss ich mal was Grundsätzliches sagen. Wir Österreich haben es uns einfach nicht verdient. Wir sind alle fleißig, wir gehen alle arbeiten, wir zahlen enorm viel Steuern und die sollen jetzt verdammt noch einmal ihren Job machen. 96 Tage kriegen die jetzt schon Zeit dafür, dass sie nichts hackeln. Ja? Also die treffen sie nur und erklären sie gegenseitig, was bei ihnen nicht geht. Ja? Also jetzt reicht es einmal, 100 Tage wirklich aus. Gell? Und das Nächste ist, mit dieser Personalie, die wir jetzt haben, geht es offenbar nicht. Da muss man innerhalb der Parteien in einer Demokratie versuchen, andere Personen aufzustellen oder zu überreden, dass sie den Parteivorsitz übernehmen. Manche machen das vielleicht sogar ganz gern, um hier eine tragfähige Regierung jetzt zu schaffen, die wieder Menschen, die wieder miteinander können, ja, die sich die Hand reichen, die gemeinsam einen Weg gehen wollen. Wir haben ja dieses wunderbare Zitat, ja. Also, dass wir hier jetzt doch wieder Leute haben. Und da glaube ich nicht, dass jetzt Sebastian Kurz gleich kommen wird. Der wäre sehr schlecht beraten, wenn er sich ein Budgetrekorddefizit antut, eine Regierungskrise antut und dann quasi die Aufräumarbeit von Karl Nehammer und dem Herrn Werner Kogler, der da immer ganz gern vergessen wird. Es waren schon die Grünen und auch Leonore Gewessler, die uns dieses Rekorddefizit beschert haben.
Es war aber Sebastian Kurz, der gesagt hat, kostet es, was es wolle. Und wir hatten nicht das Finanzministerium, das wird immer vergessen.
Und wahrscheinlich der Kaiser war es auch noch, der das Defizit beschert hat. Der Kurz war
Bundeskanzler, wie das Defizit angesprungen ist. Ich will das nur sagen.
Angesprungen worden ist.
Frau Gewessler hat Hilfen gemacht,
hat in einem Mega-Helikopter ihr Geld verteilt, also unser Geld, ihr Geld verteilt.
Ich weiß, dass ihr das versucht, der Leonore die Schuld zu geben, aber es stimmt nicht. Wir waren weder Finanzminister noch Wirtschaftsminister.
Millionen und Abermillionen an linke Medien verteilt. Ja. Also wir wissen das alles. Es ist alles
dokumentiert. Aber nicht das Klimaministerium verteilt Geld an Medien. Das macht das Bundeskanzler.
Nein, nein,
auch zum Beispiel. Aber ich will es nur gesagt haben. Man vergisst es immer. Man putzt sie da ab.
Aber Faktum ist doch, dass es eine neue Personalie geben muss bei der ÖVP, auch bei der SPÖ, weil es da diesen einen Satz gegeben hat mit rückwärts gewandt. Na, was hat man sich denn von einem Marxisten erwartet? Also, die große Revolution nach vorne.
Gibt den Herrn Schmidt in den Punkt zu 100%.
Da muss es neue Menschen geben, die Führungsverantwortung übernehmen, die wieder charmant, sympathisch auf den anderen zugehen und für dieses Land was erreichen wollen und nicht mehr für sich alleine.
Ich habe heute an Schumpeter denken müssen. Schumpeter war österreichischer Volkswirt, der von der kreativen Zerstörung gesprochen hat. Er hat gesagt, alle paar Generationen kommt da die Gesellschaft an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht mit den üblichen Mitteln. Ne? Noch mehr, noch schneller geht einfach irgendwann nicht mehr. Und dann braucht es eine Art Crash, damit was Neues entsteht. Und ich glaube, wir sind auf so einem Punkt. Und es braucht, da bin ich zu 100%ig bei euch, es braucht Menschen, die jetzt mit Ernsthaftigkeit an der Weiterentwicklung des Landes arbeiten, denen die Lebenssituation der Menschen am Herzen liegt und die Nicht-Parteipolitik. Und die sind im Moment nicht da. Und im schumpeterischen Sinne einer kreativen Zerstörung glaube ich wirklich, dass es jetzt neue Menschen, vor allem in der ÖVP und in der SPÖ, braucht. Ich höre schon die ersten Namen. Ich denke, wir werden es auch in den nächsten Tagen so erleben.
Aber ich habe es mich noch ein bisschen belächelt in einer vorangegangenen Sendung, wie ich einmal gesagt habe, ne, vielleicht kommt es zu einer Konzentrationsregierung. Ihr könnt sich vielleicht noch erinnern, wie ich das gesagt habe. Da habt ihr ein bisschen geschmunzelt und habt gesagt, naja, der Schmidt, was hat er wieder zusammenfantasiert. Also es kommt schon aus einem sehr großen Machtbereich der ÖVP, wo man sich das gut überlegt hat, dass man alle Parteien, die konstruktiven Kräfte in diesen Parteien in eine Regierung holt, auch die Ministerien nach dem Prinzip verteilt, wer ist wo am besten, das muss man ja auch mal dazu sagen, dass nicht jeder fürs Verteidigungsministerium oder fürs Innenministerium geeignet ist, und dann wirklich eine Regierung der Parteiexperten in diese nächsten Jahre gehen lässt. Also ich halte das nicht für blöd.
Ich halte das auch für gescheit, geht ja dann auch in Richtung Expertinnenregierung, ja. Muss ja nicht immer parteipolitisch besetzt sein, aber auch da ist die Grundvoraussetzung, dass die Köpfe der politischen Parteien das wollen und sich einig sind und sagen, es ist jetzt notwendig, dass wir das tun. Und das fehlt mir. Solange das nicht ich, diskutieren wir und es wird nicht passieren.
Genau. Ja, schon vor 3 Monaten war klar, dass dieses Land einen grundlegenden Neustart braucht. Dieser Neustart wurde versprochen, vom Bundespräsidenten wurde versprochen, dass wir eine stabile Regierung bekommen werden. Nichts von dem ist eingetroffen. Jetzt gehören alle Optionen auf den Tisch. Es darf keine Denkverbote mehr geben, sagt zum Beispiel Norbert Hofer, der Spitzenkandidat der Freiheitlichen in Burgenland. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Österreich hat keine Zeit für eine lange Nachdenkpause. Die Menschen in dem Land brauchen endlich eine Regierung, eine Entscheidung. Sie brauchen Politiker, die einerseits Optimismus verströmen. Allerdings reiner Zweckoptimismus bringt uns auch nicht weiter, ist auch sehr gefährlich. Aber wir brauchen Lösungen und wir brauchen vor allem Politiker, die diese Lösungen anbieten. Wir brauchen Leuchtturmprojekte. Wir wollen wissen, was geschieht mit unserem Land, wie will man all diese Probleme, die wir haben, Teuerung, Arbeitskrise, Pleitewelle und so weiter und so fort, wie will man das wirklich in den Griff kriegen? Nichts davon ist in den vergangenen 3 Monaten geschehen. Und hier in dieser Diskussion kommt immer wieder die Forderung nach stärkeren Chefs, nach Leuten mit Rückgrat und jenen, die uns signalisieren können, so geht's weiter. Herr Senowitsch, es gibt ja viele Gerüchte, dass Nehammer vielleicht gehen muss oder soll, dass Babler auch irgendwie eine Ablaufzeit eintätowiert hat. Was hören Sie?
Also die Stimmen in der ÖVP, die vor allem aus der Wirtschaft kamen und aus der Industrie kamen, die eigentlich immer zu Blau-Schwarz schon gedrängt haben, werden natürlich jetzt lauter. Der Wirtschaftsbund hat sich ja in der Steiermark schon durchgesetzt. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass das jetzt auch bei der Bundes-ÖVP passieren wird. Ich denke, dass jetzt die Menschen aus dem Wirtschaftsbund und aus den industriellen Vereinigungen sagen, wir brauchen jetzt ein starkes Wirtschaftsprogramm, lauter werden und Nehammer wird einen Schritt zur Seite machen. Ich höre da auch einen Namen, der Wolfgang Hartmannsdorfer, der jetzt neuer Generalsekretär in der Wirtschaftskammer Österreich ist, der Karl-Heinz Kopf Nachfolger ist. der aber schon als Landesrat in Oberösterreich sehr, sehr intensiv mit Blau zusammengearbeitet hat, der smart ist, der scheinbar das jetzt vorbereiten soll. Deswegen bin ich wirklich überzeugt, dass wir in eine Richtung Blau-Schwarz gehen mit einem neuen Obmann in der ÖVP und der könnte auch Hartmannsdorfer heißen.
Ja, denken Sie ähnlich, Herr Schmidt? Glauben Sie, dass so etwas überhaupt möglich ist? Und vor allem, Herbert Kickl wird jetzt nicht so einfach zu biegen sein, ja?
Die ÖVP muss sich einmal klar sein, wie lange sie diesen Kamikaze-Kurs noch fortführen will. Also weiter nach links, noch weiter nach links, jetzt vielleicht mit Grünen noch verhandeln, zusätzlich mit der SPÖ. Naja, wenn man schon mit den Grünen allein nicht fertig wird in der Regierung, warum mit SPÖ und Grünen gemeinsam? Also man muss jetzt sich einmal überlegen.
Ob ich muss mal sagen, die Regierung hat bis zum Schluss gehalten, Schwarz-Grün. Also das wird immer so weggewischt.
Ja, leider.
Für das
Also ist genug Schaden verursacht worden, die Milliarden zahlen wir noch in 5 Jahren zurück, ja, was da an Schaden verursacht worden ist von der Regierung. Oder wir zahlen es nicht zurück, ist ja egal. Ja. Also wir haben hier eine Situation, wo sich die ÖVP jetzt einmal im Klaren sein muss, gehe ich noch weiter nach links oder ziehe ich die Notbremse, und ich glaube, einige Landeshauptleute hätten ganz gern schon die Notbremse gezogen und sagen, na eigentlich müssen wir mit denen zusammenarbeiten, wo wir in Niederösterreich, in Salzburg, in Oberösterreich, jetzt glaube ich auch in der Steiermark, also mit denen wir schon hervorragend zusammenarbeiten. Warum am Bund nicht? Dass Herbert Kickl nur in Wien ein Sicherheitsrisiko ist, in Niederösterreich aber kein Sicherheitsrisiko ist, das kann man ja nicht einmal mehr einem 5-jährigen Kind erklären. Das ist doch Schwachsinn sondergleichen. Also werden diese Landeshauptleute Druck machen. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Es wird eine Zwischenlösung gehen. Sebastian Kurz wird, glaube ich, jetzt noch wenig Interesse haben, sich das alles anzutun. Also es wird eine Zwischenlösung geben, eine gute Zwischenlösung. Die große Frage wird dann sein, wer verzichtet auf den Kanzler? Herbert Kickl? Glaube ich nicht. Ja.
Also Steiermark, da sind, glaube ich, schon Dämme gebrochen und diese Brandmauer, die Styropor-Wändchen in Wahrheit ist, ist schon lange gebrochen. Das heißt, ganz klar wird es Blau-Schwarz geben und es wird der nächste Bundeskanzler für mich Kickl heißen.
Ja. Ja, aber andererseits, Österreich braucht mehr als das, was im Regierungsprogramm von Blau-Schwarz in der Steiermark steht. Stimmt, also reiner Kampf gegen Migration, das wird zu wenig sein. Wir brauchen Ideen, wir brauchen wirklich Zukunftsmodelle. Bleiben wir bei dem Namen, den Sie genannt haben, Wolfgang Hartmannsdorfer. Also haben Sie das jetzt einfach so aus dem Hut gezogen?
Nein,
oder gibt es da schon irgendwelche konkrete...
Wir sprechen ja dauernd mit Menschen aus anderen Fraktionen und ich bin ja selbst in der Wirtschaftskammer auch aktiv. Und klar, hört man vor allem von ÖVP-Wirtschaftsbündnern, aber auch Leute aus der IV, den Wunsch nach einer Veränderung. Und da gibt es eben viele, die blau-schwarz wollen. Aber es gibt auch welche beim Wirtschaftsbund, muss ich auch dazu sagen, die das eben nicht wollen. Die sagen, na, Exportwirtschaft, Tourismus, das könnte uns schaden, Kickl. Trotzdem glaube ich, dass jetzt und nach der Steiermark war es mir eigentlich klar, weil da war eigentlich der Bruch, dass man auch den ÖVP-Landeshauptmann abgesetzt hat und der Wirtschaftsbund quasi übernommen hat und dann der FPÖ den Landeshauptmann gegeben hat. Und das hat man sehr schnell und sehr leicht gemacht. Glaube ich, dass diese Brandmauer, ich sage es noch einmal, dieses Mäuerchen aus Styropor schon lange gebrochen ist und dass es in die Richtung Blau-Schwarz geht.
Man hätte ja eine wunderbare Ausrede. Man kann ja sagen, man hat es ja 96 Tage probiert, alles getan, was möglich war, und es hat leider nicht funktioniert. Und jetzt müssen wir leider doch mit der FPÖ verhandeln. Also ich glaube, von der Dramaturgie gar nicht so schlecht, wie das aufgebaut ist. Ob das jetzt Karl Nehammer schafft, da irgendwie noch mit Herbert Kickl sich an den Tisch zu setzen, das glaube ich nicht. Da ist schon zu viel passiert. Und darum bin ich da ganz bei Ihrer Meinung, dass da jetzt einen guten Funktionär aus der zweiten Reihe aktuell gibt, der vielleicht das Zeug hat.
Und der die Erfahrung schon hat in Oberösterreich.
Genau, charismatisch hat, die Freiheitlichen gut kennt. Und hier natürlich da auch das Vertrauen der Freiheitlichen hat, dass sie nicht wieder über den Tisch gezogen werden wie eben 2019.
Ich möchte nur einen Satz sagen, was für die Tarif Blau-Schwarz spricht, ist, weil auch Neuwahlen, der Rechnungshof hat jetzt die Schulden der Parteien bekannt gegeben. Und sowohl die SPÖ als auch die ÖVP sind hochverschuldet, Millionenbeträge, wo sie Schulden haben. Das heißt, die können sich ja Neuwahlen nicht leisten. Neos Grün und Blau sind im Plus, die könnten das, aber Schwarz-Rot nicht. Das heißt, auch das spricht gegen eine Neuwahl. Und ich glaube wirklich, dass es deswegen zu einem fliegenden Wechsel.
Es muss ja auch einen Mehrheitsbeschluss geben zu Neuwahlen. Der ist mandatsmäßig überhaupt nicht vorstellbar.
Ja, und die Umfragen sprechen ja auch nicht dafür, dass das so passiert.
Und, glaube ich, vielleicht die Neos, die noch dafür sein könnten für Neuwahlen, weil die Grünen trauen sich nicht zu, dass für Neuwahlen sind, weil die müssen ja befürchten, dass noch weiter abstürzen. Also dann haben wir 75 Mandate bei 183 Mandaten, das geht sich einfach nicht aus, selbst wenn die Grünen auch noch dafür, also es wird sicher nicht so sein. Also das wäre sehr unwahrscheinlich, ich glaube eher, so wie Sie, an einem fliegenden Wechsel.
Ja, da bleibt aber trotzdem noch die Frage, was geschieht eigentlich innerhalb der SPÖ? Ja. Von Beginn an gab es immer wieder Heckenschützen gegen Andreas Babler. Viele waren, wie Sie es auch unterstrichen haben in Ihren Ausführungen, immer dagegen, dass eben diese unter Anführungszeichen marxistischen Forderungen von Andreas Babler, wie gesagt, an der Parteispitze zu stehen haben. Viele haben gemeint, unter anderem Hannes Androsch, der im vergangenen Jahr verstorben ist, der Mann hat Ideen aus der sozialdemokratischen Mottenkiste. Das wird Österreich nicht weiterbringen. Wer wird dort, neuer Mann, neue Frau, gibt es da Stimmen, Löbelstraße wieder gegen Hans-Peter Doskozil und auf der anderen Seite Ludwig und seine Truppe?
Naja, gleich vorweg mein Mitleid mit Andreas Babler. Bei Angriffen und Heckenschützen hält sich in Grenze. Er war ja selbst einmal Heckenschütze. Wir dürfen ja das nicht vergessen. Bei Pamela Rendi Wagner war ja er der Heckenschütze mit seiner Crew. Also die haben ja das ja schon professionell gemacht. Kann einem durchaus passieren, wenn man das so in einer Partei einführt, dass man dann selber mal trifft. Also die SPÖ trifft das gleiche Schicksal wie die ÖVP. Man muss sich einmal klar sein, für was man stehen will. Und da ist man auch von dieser breiten Mitte, für die die SPÖ einmal gestanden ist, total in ein sektierisches Eck gerückt mit Andreas Babler und seinen Unterstützern wie Natascha Strobel und Ähnlichen, die ja ultra, ultra links sind. Ja? Also das ist ja keine Mitte-Links-Partei mehr. Und da gibt es aber sehr viel vernünftige Kräfte in der SPÖ, wie den Michael Ludwig in Wien oder auch den Hans-Peter Doskozil, die die Partei in einer Mitte führen wollen, die auch natürlich für aktuelle FPÖ-Wähler wieder ansprechend ist, ja, wo die Vernunft wieder einkehrt. Und da muss jetzt einmal die SPÖ schauen, dass sie eine Integrationsfigur findet, die sowohl das linke äußere Eck mitnimmt, aber auch wieder die tatsächlich Arbeitenden und Angestellten wieder reinholt ins Boot. Die sind nämlich nicht alle Rechte und Nazis, wie es immer heißt, die zur FPÖ gehen, sondern es sind enttäuschte, viele enttäuschte, tausende SPÖ-Wähler.
Da muss ich Ihnen recht geben. Also der Andi Babler hat es vom ersten Tag an wirklich schwierig gehabt, ja, weil die Partei ist extrem breit aufgestellt. Es gibt von ganz linken Kommunistinnen, die in der SPÖ sind, bis hin zu SPÖ-Wähler und Wählerinnen, die eigentlich immer wieder auch FPÖ wählen und so. Und so eine Partei zusammenhalten, braucht es natürlich jemand, der das schafft, alle Flügel zu vereinen.
Einmal eine Frau wieder.
Egal, ich glaube, viele sehnen sich eh nach der Rendi Wagner wieder zurück. Der Andi Babler hat natürlich immer sein linkes Eck in der SPÖ abgedeckt. Auch alle seine ganzen Berater und Beraterinnen kommen aus diesem Eck und hat von ersten Tag an Querschüsse erleben müssen und jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig für ihn. Ich nehme an, dass er das selbst jetzt auch sieht, dass das unmöglich ist. Und die müssen sich auch finden. Und nicht umsonst höre ich jetzt immer wieder Namen von früher, Christian Kern. Und wie gesagt, wahrscheinlich sehen Sie ein paar sogar nach der Rendi Wagner wieder zurück.
Ja, Österreich sehnt sich nach Ruhe und Verlässlichkeit. Das sagt nicht nur der burgenländische Landeshauptmann Doskozil. Wir brauchen auch Mut und Vertrauen. Wir brauchen wirklich Ideen für die Zukunft. Herr Schmidt meint, der Bundespräsident hat diese Ideen momentan nicht. Aber es liegt trotzdem in seiner Hand, jetzt Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Was glauben Sie, wird VDP jetzt tun?
Naja, jetzt redet er mal mit allen fünf und sagt, wer kann mit wem.
Gut, das hat er ja schon getan.
Ja, jetzt neue Situation. Und er wird drauf kommen, dass er in dieser jetzigen Konstellation sich überhaupt keine Mehrheiten finden können mit den handelnden Personen. Und das heißt, er kann jetzt eigentlich gar keinen Regierungsauftrag geben. Er könnte schon, er kann sagen, Kickl, probier es. Aber was macht das für einen Sinn, wenn sich die Personen nicht ändern in der ÖVP oder SPÖ? Aber ich glaube, so die nächsten ein, zwei Tage werden so eine große Dynamik jetzt bekommen, dass wir in zwei Tagen auch schon von ganz anderen Personen sprechen wie heute.
Herr Schmidt, glauben Sie an Neuwahlen?
Nein. Also bei der Dynamik gebe ich Ihnen absolut recht. Und diese Dynamik, die kriegt natürlich schon einen Drall, wenn jetzt der Bundespräsident so anständig wäre, dass er mal eingesteht, dass das ein Fehler war, dass man Punkt 1 und Punkt 2 auch dem Wahlgewinner jetzt den Regierungsbildungsauftrag gibt, das ist Herbert Kickl, und sagt, okay, wir haben es jetzt so probiert, das ist gescheitert, jetzt soll es Herbert Kickl probieren. Und ich bin mir sicher, dass man in zwei Wochen mit ganz anderen Leuten oder über ganz andere Leute hier reden werden, als wie die jetzt da am Ruder sind, weil das so eine, sagen wir wieder bei der Dynamik, so einen Drall kriegt, ja, so einen Turbo in unserer Innenpolitik, dass wir hier dann sehen werden, die Parteien, die hängen, und das ist leider so, oder ja, war auch schon immer so, dass sie an der Macht hängen. Ja? Und die ÖVP, bevor sie in die Opposition geht, wird sie wahrscheinlich jemanden finden, der durchaus mit Herbert Kickl bereit ist zu regieren.
Ja, das werden wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden vielleicht schon eben sehen. Wie geht es weiter in Österreich politisch? Wir haben eine extrem komplizierte Situation. Chaos in der ÖVP, Chaos in der SPÖ. Die Freiheitlichen sitzen ganz genüsslich und warten ab, was passiert. Liegen bei den Umfragen inzwischen schon bei 35-37% und vor allem eine Lösung für Österreich in Richtung Zukunft haben wir noch nicht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, und wir werden noch viele Male wahrscheinlich hier sitzen und darüber diskutieren. Ursprünglich hatten wir natürlich ganz andere Themen am Zettel, aber der Super-GAU in der österreichischen Innenpolitik hat natürlich alles über den Haufen geworfen. Danke vielmals. Danke, Herr Senowitsch, noch eine Frage. Gibt es ein Comeback der Grünen in einer möglichen Regierung? Sagt ihr von vornherein nein?
Nein, also Grüne sind immer bereit mitzureagieren und Verantwortung zu übernehmen. Aber das geht ja nur in einer Konstellation, dass sich eben jetzt Schwarz und Rot einmal einigen müssen. Weil solange das nicht passiert, ist diese Frage illusorisch.
Ja, und Herr Schmidt, was glauben Sie, wie es weitergeht?
Naja, es hängt viel von der Dynamik eben, die wir erwähnt haben, in der ÖVP auch ab, ob man da bereit ist, um jetzt den ÖVP-Parteichef zu retten, auch die Oppositionsrolle zu riskieren. Also das kann ja vielleicht ganz schnell gehen, dass man vielleicht von der FPÖ, wir können uns an das Jahr 2019 erinnern, wo plötzlich die FPÖ mit der SPÖ einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz unterstützt hat. Also da war man sich ja dann durchaus einig, dass man die ÖVP raus aus der Regierung haben will. Also das sollte der ÖVP eine Warnung sein, dass das vielleicht sehr schnell jetzt diese Dynamik gegen sie ist.
Ja, sind Sie jetzt eigentlich schockiert, überrascht oder erleichtert, dass das Abenteuer zu Köln-Koalition geplatzt ist?
Es ist eigentlich eine leicht traurige Bestätigung meiner Annahme. Also ich habe mir sehr gehofft, dass für dieses Land es viel schneller geht, dass wir innerhalb von einem Monat eine Regierung haben. Jetzt haben wir 3 Monate wirklich vertan für dieses Land. Das haben wir Österreicher nicht verdient. Und der Bundespräsident, ich betone es noch einmal, hat da mit seiner Entscheidung eine große Mitschuld.
Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Und vergessen Sie bitte eines nicht. Österreich ist ein gutes Land mit ganz tollen Menschen drin. Danke vielmals, die Herren, für diese Diskussion.
Danke.